NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Klimaschutz ist enorm wichtig für viele Wählerinnen und Wähler. Ja prima, wir haben ja seit März ein Klimakabinett, sagt die Bundesregierung. Zu dessen heutigem Treffen senden wir gleich einen Bericht und den Kommentar. Es geht in der Sendung um Hautkrebs, der laut einer neuen Studie auch in Deutschland viel zu oft vorkommt. Wir informieren Sie über die Arbeitsmarktdaten im Mai und Wien nimmt Abschied von Niki Lauda. Dazu meldet sich unser Korrespondent. Als erstes aber, was machen wir denn jetzt mit dem Ergebnis der Europawahl und wer kommt in Frage für die wichtigsten Posten in der Europäischen Union? Das waren gestern Abend die Kernfragen eines Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Von vornherein war klar, dies wird nur der Auftakt sein für viele Gespräche. Jetzt beginnt die Zeit der Kompromisssuche, thematisch und personell. Andreas Mayer-Feist.
Gesucht ein neuer Chef für die EU-Kommission.
Einen ähnlich guten wie mich.
Kommentierte noch Amtsinhaber Jean-Claude Juncker mit ironischem Unterton. Einmischen möchte er sich wohl nicht mehr in den großen Poker um die Topjobs. Seit gestern Abend eröffnet und gleich wieder vertagt. Sowohl die Europäische Volkspartei als auch die Sozialdemokraten haben bei der Europawahl ja herbe Verluste hinnehmen müssen. Das macht es den Spitzenkandidaten der beiden Parteienfamilien Manfred Weber und Franz Timmermans nicht leicht. Schon gar nicht, wenn sie sich gegen die Regierungschefs durchsetzen müssen. Einige nehmen sie gar nicht mehr ernst, wie Xavier Bettel aus Luxemburg.
Diese ganze Sache von Spitzenkandidat ist ja ein Scherz.
Dass die Christdemokraten noch immer stärkste Fraktion im Europaparlament bleiben werden, für den Luxemburger zweitrangig.
Man soll doch aufhören zu sagen, dass die Leute jetzt in Europa, in den 28 Ländern, eine christlich-soziale Volkspartei gewählt haben, weil sie Manfred Weber zum Kommissionspräsident haben möchten.
Nicht nur Xavier Bettel reagiert gereizt auf den Anspruch derer, die sich jetzt schon warm laufen. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.
Pour la première fois depuis que le Parlement européen existe.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Europaparlaments gäbe es keine Mehrheit aus zwei Fraktionen. Deshalb auch Macrons Absage an die Spitzenkandidaten. Macron denkt eher an die erstarkten Liberalen und an die jetzige EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Sie kommt aus Dänemark, ist eine Liberale und bekannt geworden durch ihre Steuerkampagne gegen Amazon, Google und Co. Eine Kampagne, die Milliardenstrafzahlungen in die Brüsseler Kassen spült. Andere Namen werden nur geflüstert. Olli Rehn, Ex-Kommissar und heute Gouverneur der finnischen Zentralbank. Der Franzose Michel Barnier, aber auch Angela Merkel. Die Kanzlerin, innenpolitisch geschwächt, könnte nach einem möglichen Bruch der Koalition in Berlin am Ende doch in Brüssel landen, obwohl sie das ja für sich ausgeschlossen hat. Wenn es um die Zukunft der neu zu besetzenden Brüsseler Positionen geht, Merkel selbst flüchtete sich nach dem Gipfel in unverbindliche Formulierungen.
Auch wir wollen bis zum nächsten Europäischen Rat Handlungsfähigkeit beweisen.
Das bedeutet, Ende Juni könnten sich die Regierungschefs auf einen Vorschlag geeinigt haben, der am Ende auch für das neue Europaparlament akzeptabel sein muss.
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Wunden reißen, bei denen, die vielleicht nicht zustimmen können.
Bedeutet, es gibt ja nicht nur eine, es gibt gleich mehrere Top-Jobs zu besetzen. Wer nicht Kommissionschef wird, sich aber Hoffnungen gemacht hat, könnte anders abgefunden werden. Nur eine schien das alles nicht mehr zu interessieren, die britische Premierministerin Theresa May. Es ist ihr allerletzter Gipfel, sie habe hart gearbeitet und es sei ein harter Schlag gewesen, dass sie den Brexit nicht liefern konnte.
But I haven't been able to deliver a Brexit.
Der Brexit, kommt er oder kommt er nicht? Diesmal war das ausnahmsweise kein Thema.
Nach Deutschland. Der Wahlsonntag war natürlich ein Debakel für die SPD. Sie ist in Bremen nur noch zweitstärkste Partei und die gut 15% bei der Europawahl, die sind auch blamabel genug. Klar, das Stimmenlaut werden die Konsequenzen fordern und damit vor allem auf Andrea Nahles zielen. Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich heute demzufolge mit der Frage befasst, wie und mit wem es an ihrer Spitze weitergehen soll. Und die Kollegin Sabine Müller beobachtet diese Sondersitzung. Frau Müller, das ist ja alles hinter verschlossenen Türen, was da beredet wird. Aber gelegentlich, denke ich mal, kommt einer rein oder raus und sagt etwas. Wie ist die Atmosphäre nach Ihrem Eindruck dort in der Sitzung?
Ja, wir hören tatsächlich nicht zu viel, aber ab und an. Andrea Nahles, die ist eben mal kurz rausgekommen, da haben sich die Kameras auf sie gestürzt, sie hat aber nichts gesagt. man muss das sagen, so schlimm das hier teilweise ist. Ich glaube, sie ist nur aufs Klo gegangen. Trotzdem haben die Kameras gedacht, sie kriegen da was. Nein. Wir haben aber auch mit Leuten gesprochen, die sagen, es ist ganz unterschiedlich. Es gibt Leute, die melden sich pro Andrea Nahles zu Wort. Die Unterstützung sei aber eher so ein bisschen dünne, hören wir. Es sind Minister Katharina Barley, Außenminister Heiko Maas, die sagen, man sollte doch mit Andrea Nahles weitermachen. Es gibt aber auch Leute, die sich zu Wort melden, die sagen, es geht so einfach nicht weiter. Die berichten auch, was sie aus ihren von der Basis hören, aus ihren Unterbezirken und sagen, wir müssen hier auch personell was ändern. Also das ist schwer, sich ein genaues Stimmungsbild zu machen, weil man nicht genau weiß, wie denken die, die im Moment jetzt noch schweigen.
Mhm. Im Endeffekt geht es ja darum, dass die Wahl der Fraktionsspitze, die eigentlich für September angesetzt war, vorgezogen werden soll, so Andrea Nahles. Ist das klar, dass das nun auch passiert?
Ja, das ist tatsächlich klar. Das sah eine Zeit lang heute gar nicht mal so aus. Es wurde gemunkelt, vielleicht wird das tatsächlich noch gekippt. Aber nein, der Fraktionsvorstand, der das entscheiden musste, hat mit 19 Stimmen Ja gesagt. Allerdings gab es auch 9 Gegenstimmen. Also das war alles andere als ein wirklich überzeugendes Ergebnis für Andrea Nahles.
Sie selber hat ja sinngemäß gesagt, wer es meint, besser zu können als ich, der soll sich melden. Hat sich jemand gemeldet?
Im Moment melden sich nur Leute, die sagen, dass sie es nicht machen wollen. Martin Schulz, der Ex-Kanzlerkandidat, Ex-Parteichef, von dem ja gemunkelt wurde, er wollte vielleicht, hat gesagt, nein, er will nicht. Es hat noch ein zweiter abgesagt, Fraktionsvize Matthias Miersch, der kommt aus Niedersachsen, Umweltpolitiker, wird von vielen auch gemocht. Er hat auch gesagt, nein, er wird nicht gegen Nahles antreten. Wir hören, eventuell könnte sich bereithalten Achim Post, auch ein Fraktionsvize, Chef der mächtigen NRW-Landesgruppe. Da wissen wir aber noch nicht genau, ob der sich wirklich traut. Es gibt hier auch Gerüchte, dass vielleicht Nahles Gegner ein ganz linkes Spiel spielen wollen, dass nämlich am Dienstag niemand gegen sie antritt, dass man sie dort durchfallen lässt, also sozusagen alleine ins Messer laufen lässt und dass dann überlegt wird, wer tritt bei einer Neuwahl ohne Amtsinhaberin an.
Die Sondersitzung läuft ja noch in diesen Minuten. Haben Sie einen Eindruck, wie lange das geht?
Also mir hat gerade eben jemand gesagt, eine Stunde kann es gut noch dauern, weil bei der SPD ist es ehrlich gesagt immer so, solange nicht alles von allen gesagt worden ist, gehen diese Sitzungen weiter.
Sabine Müller beobachtet die Sondersitzung der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin auch weiter im Verlauf des Abends. Für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Der Erfolg der Grünen bei der Europawahl und die Schülerproteste Fridays for Future machen den Klimaschutz natürlich zum politischen Topthema. Und die anderen Politikerinnen und Politiker müssen reagieren. Die Bundesregierung tut das im sogenannten Klimakabinett. Darin sitzen die Ministerinnen und Minister für Umwelt, Verkehr, Landwirtschaft, Inneres, Finanzen und Wirtschaft und die Kanzlerin. Und sie beraten darüber, wie Deutschland seine Klimaziele bis 2030 einhalten kann und welche Botschaften sie haben für Grüne und Klimademonstranten. Heute hat das Klimakabinett zum zweiten Mal getagt. Claudia Plass weiß, worum es ging.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD zeigte sich nach der Sitzung des Klimakabinetts zufrieden. Die Stimmung sei konstruktiv gewesen, man sei nun im Arbeitsmodus.
Das war jetzt eine erste Sitzung des Klimakabinetts, wo alle Maßnahmen vorgestellt wurden von den einzelnen Ministerinnen und Ministern. Das, was jetzt als nächstes passieren muss, ist, dass wir genau bewerten, wie viel CO2 kann man denn mit den einzelnen Maßnahmen reduzieren? Welche Wechselwirkungen gibt es zwischen den einzelnen Bereichen? Wir werden auch nochmal die Frage diskutieren, ob ein CO2-Preis in Frage kommt.
Eine solche Abgabe auf Kohlendioxidemissionen ist innerhalb der Regierung umstritten. Das Klimakabinett will sich in seiner nächsten Sitzung voraussichtlich im Juli damit befassen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU nannte das heutige Treffen eine intensive Sitzung.
Wir wollen jetzt bereits sicherstellen, dass wir alle Reduktionsziele für das Jahr 2030 auch tatsächlich schaffen. Dazu sind umfassende Maßnahmen notwendig. Die werden so getroffen, dass sie im Einklang mit unserem Wirtschaftswachstum, mit unserem Wohlstand, mit dem Erhalt unserer Arbeitsplätze stehen und dass sie es ermöglichen, in allen Sektoren die Klimaziele zu erreichen.
Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um mindestens 55% gesenkt werden gegenüber 1990. Die zuständigen Minister haben nun Vorschläge vorgelegt, darunter vor allem Fördermaßnahmen. Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU etwa schlägt höhere Prämien für Elektroautos, mehr Geld für Bus und Bahn und mehr Geld für Fahrradwege vor. Autofahrer sollen aber nicht stärker belastet werden. Bauminister Horst Seehofer, CSU, will die Sanierung von Gebäuden steuerlich fördern, Kosten etwa 1 Milliarde Euro im Jahr. Das Landwirtschaftsministerium hatte schon vor einigen Monaten einen Maßnahmenkatalog vorgelegt. Dazu gehört mehr Förderung für umweltfreundliches Wirtschaften. Die Vorschläge sollen nun weiter konkretisiert werden. Bundesumweltministerin Schulze betonte, noch gäbe es eine Menge zu tun, aber der erste Schritt sei getan.
Wir hatten ja versprochen, dass wir in diesem Jahr alles auf den Tisch legen und der Zeitplan sieht vor, dass wir im September damit fertig werden.
Die Grünen kritisierten nach dem heutigen Treffen, die Bundesregierung komme beim Klimaschutz nur schleppend voran. Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, noch am Sonntag nach der Klimawahl seien die Klimaankündigungen mal wieder groß gewesen. Heute gäbe es nur einen vagen Verweis auf eine Grundsatzentscheidung. Das überzeuge nicht, so Hofreiter. Er forderte unter anderem einen schnellen Kohleausstieg. Auch die Umweltorganisation Greenpeace fordert mehr Tempo. Geschäftsführer Martin Kaiser sagte heute früh:
Wir brauchen endlich Verbindlichkeit im Klimaschutz. Das Herumeiern mit Anreiz- und Absichtserklärungen von Kanzlerin Merkel ist nicht mehr auszuhalten.
Ja, das Klimakabinett. Für die einen ist es der Beweis, dass die Bundesregierung den Klimaschutz ernst nimmt. Andere halten es für eine reine Showveranstaltung, die nichts weiterbringt. Was also passiert in Deutschland in Sachen Klimaschutz? Und taugen die Ansagen im Alltag? Hier ist die Meinung von Bettina Nutz.
Es ist ja manchmal zum Verzweifeln, sage nicht ich, sondern der Bistrobetreiber meines Vertrauens. Denn er wurde Opfer eines Shitstorms seiner Kunden. Die stemmten sich mit Treueentzug gegen sein kleines Angebot für eine bessere Welt. Konkret hat er Salat in Lunchboxen angeboten, die aus Recyclingpappe sind. Die Stammesser bestanden aber auf durchsichtigen Schachteln aus Vollplastik, wie ehedem. Damit auch sicher ist, dass der Inhalt dem entspricht, was draußen draufsteht. So viel Öko-Verweigerung von einem Publikum, das durchaus zur gut informierten Mittelschicht gehört, ja, das finde ich auch zum Verzweifeln. Der umweltfreundliche Geist ist willig, nur in der Konsequenz und im Alltag offenbar schwach. Und es ist der Teil der Klimamisere, den wir uns alle selbst ankreiden müssen. Grün zu wählen oder freitags auf den Straßen radikale Forderungen zu stellen, das ist leichter, als eine Klimawende dann über die vielen politischen und gesellschaftlichen Widerstände hinweg auf den Weg zu bringen. Und damit sind wir bei dem Teil, den Politik leisten muss. Pappe statt Plastik bedeutet übersetzt: Die Große Koalition muss endlich eine Klimapolitik betreiben, die den Namen auch verdient, die Menschen mitnimmt. Was die Regierung bislang liefert, ist graues Verwalten, ideenlos, zögerlich, streitbar. Von Dynamik oder Weitsicht keine Spur. Dabei weckt das Klimakabinett Hoffnungen, die es nicht erfüllt. Das beginnt bei den Konzepten, die vor allem die Unionsminister bisher geliefert haben, die vor Halbherzigkeiten nur so strotzen, die in weiten Teilen aus Programmen bestehen, die es schon gab und die entweder nichts gebracht haben oder enorm teuer würden. Es setzt sich fort bei der angstgetriebenen Debatte um einen Preis für klimaschädliches CO2. Ein relativ simples Instrument, um Kohle, Heizöl und Co. teuer zu machen. Und es gipfelt schließlich bei der Chefin des Klimakabinetts, bei Angela Merkel, die sich mehr oder weniger einem europäischen Plan verweigert, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. SPD und Union haben das Wahldesaster vom vergangenen Sonntag zwar registriert, aber nicht verstanden. Sie haben nicht begriffen, dass ein Klimakabinett keine Antwort auf den Stimmungs- und Wertewandel in der Gesellschaft ist. Dass sie mit ihren sogenannten eigenen Themen, ob Zuwanderung, Sicherheit, Bildung, Digitalisierung, nichts werden können ohne eine nachhaltige Klimapolitik. Dass es um eine Überlebensfrage geht, die alle betrifft und allen etwas abverlangt. Dass Klimaschutz unbequem sein kann, nämlich Geld und Mühe kostet. Das zu vermitteln, wäre jetzt ihre große Aufgabe. Und wann, wenn nicht jetzt, würde diese ehrliche Botschaft Pappe statt Plastik für eine bessere Welt bei den Menschen verfangen?
Der Kommentar im Echo des Tages von Bettina Nutz. Nach Washington gab es 2016 eine russische Einflussnahme auf den Präsidentschaftswahlkampf in den USA und hatte das Wahlkampfteam von Donald Trump geheime Absprachen getroffen mit Vertretern Russlands. Der Sonderermittler Robert Mueller hat diese Fragen fast 2 Jahre lang untersucht, aber die oppositionellen Demokraten sind nicht zufrieden mit dem Sachstand und seinem Bericht. Vor wenigen Stunden hat Mueller betont, er will nicht aussagen vor dem Kongress. Sein vor 2 Monaten vorgelegter Ermittlungsbericht, sagt er, spreche für sich. Sebastian Schreiber.
Seit dem Abschluss des Berichts steht die Frage im Fokus, ob US-Präsident Trump die Justiz behindert hat oder nicht. Mueller wollte den Präsidenten in dieser Frage nicht freisprechen. Der Sonderermittler sagte, wenn es Klarheit darüber gegeben hätte, dass Trump keine Straftat begangen hat, dann hätte sein Team das auch so in dem Bericht wiedergegeben. Dem Bericht zufolge hatte US-Präsident Trump Mitarbeiter des Weißen Hauses angewiesen, Sonderermittler Mueller abzusetzen. Die Mitarbeiter seien dem jedoch nicht gefolgt. Mueller sagte, die Ermittlung zeige, dass Russland systematisch versucht hat, Einfluss auf die Präsidentschaftswahl zu nehmen. Es gebe jedoch keine Beweise, dass Trumps Team illegale Absprachen mit Russland getroffen hat. Der Sonderermittler hatte den Bericht Ende März an das Justizministerium weitergeleitet. Justizminister Barr fasste den Inhalt in einem vierseitigen Dokument zusammen. Mueller hatte sich daraufhin in einem Brief beklagt, dass Justizminister Barr Inhalt und Kontext des Berichts nicht vollständig korrekt wiedergegeben hat.
Zurück nach Deutschland. Der deutsche Arbeitsmarkt ist ein Traum verglichen mit anderen EU-Ländern. Die Arbeitslosenquote ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht. Die Zahl der Erwerbstätigen in der Bundesrepublik kann sich wirklich sehen lassen. Und im zu Ende gehenden Mai, da gibt es allerdings einen Wermutstropfen in der Statistik, so die Bundesagentur für Arbeit heute. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen ist minimal gestiegen um 7.000 Menschen. Birgit Habrat.
Das Mehr an Arbeitslosen führt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, vor allem auf einen Sondereffekt zurück. Nach Kritik des Bundesrechnungshofes wurde die Statistik überprüft.
In den Jobcentern haben wir im April eine Datenqualitätsoffensive gestartet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jobcenter haben dabei Datensätze mit unplausiblen Angaben systematisch überprüft und falls notwendig eben auch korrigiert. Diese systematische Überprüfung hat dazu geführt, dass nach der Korrektur bei den Kundendaten im Mai in der Grundsicherung ein Anstieg um ca. 2-3% zu verzeichnen ist mit den etwas mehr Arbeitslosen.
Die Arbeitslosenquote liegt wie im April schon bei 4,9%. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist sogar noch etwas gesunken und auch der Bedarf der Firmen nach Fachkräften hält an. Die Nachfrage steigt zwar nicht mehr im Rekordtempo, aber liegt weiter auf einem im Vergleich hohen Niveau.
Zum einen verzeichnen konjunkturunabhängige Branchen, vor allen Dingen das Gesundheits- und Sozialwesen, deutliche Beschäftigungszuwächse. Zum anderen sichern sich Unternehmen die zunehmend knappen Fachkräfte, auch wenn die Auftragslage schwächer wird.
Weil man sie halt gleich braucht, sollte die Konjunktur wieder anziehen. Das zeichnet sich zurzeit aber nicht ab. Das Forschungsinstitut der Bundesagentur IAB hat vor Ort in den Agenturen nachgefragt. Die meisten gehen davon aus, dass der Arbeitsmarkt mindestens noch 3 Monate die Flaute zu spüren bekommen wird. Vor allem die Industrie trifft das dann. Die Automobilbranche und die Zulieferer haben da Probleme. Weniger bis gar nicht dürfte es den Bereich Dienstleistungen treffen, wie das Gesundheitswesen.
Also verarbeitendes Gewerbe betrifft offensichtlich eher Süddeutschland, Bayern, Baden-Württemberg. Wir vermuten, dass die Konjunktur im Norden bei zunehmendem Sommer und Tourismus ganz anders verläuft. Also man muss sich jetzt der Mühe der Ebene unterziehen und sich die Details angucken und gucken, wo wir mit unseren Mitteln gegensteuern können und wo auch letztlich Arbeitsmarktpolitik von Ländern und auch Verbänden und Unternehmen notwendig ist.
Informationen über den deutschen Arbeitsmarkt im zu Ende gehenden Mai zusammengefasst von Birgit Habrat für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Immer mehr Einzelheiten kommen ans Tageslicht im Missbrauchsfall Lüchte in Ostwestfalen. Heute ergeben Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, die Rolle des dritten Beschuldigten Mario S. ist womöglich viel grundlegender als bisher angenommen. Und das Ausmaß seiner Taten ist auch den Ermittlern erst seit kurzem klar, wie es scheint. Arne Hell.
Seit 2010 hatte Mario S. eine Parzelle auf dem Campingplatz in Lüchte gemietet. Erst mit einem Freund zusammen, später dann eine eigene. Als er im Januar dieses Jahres festgenommen wurde, galt er bei der Polizei als möglicher Unterstützer des anderen Beschuldigten vom Campingplatz. Der Vorwurf lautete Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern.
Nach der ersten Akteneinsicht hatte ich tatsächlich den Eindruck, dass es sich hier nur um einen Mitläufer handeln kann,
sagt Jürgen Bogner, der Anwalt von Mario S. Dieser erste Eindruck sei durch die Ermittlungsergebnisse gegen seinen Mandanten nicht mehr haltbar.
Sondern man muss in der Zwischenzeit schon sagen, dass sich die hier gegenüber meinem Mandanten angeklagten Taten fast annähern an den Tatumfang des so bezeichneten Haupttäters.
Mehr als 160 einzelne Missbrauchstaten wirft die Anklage Mario S. vor, begangen an 17 verschiedenen Kindern. Die frühesten Taten sollen Jahre vor seiner Zeit auf dem Campingplatz stattgefunden haben, Ende der 90er Jahre, als Mario S. selbst noch minderjährig war. In den folgenden Jahren soll der 34-Jährige regelmäßig Kinder in seiner Behausung auf dem Campingplatz missbraucht haben, mehrmals aber auch im Keller eines Wohnhauses oder auch in der Nähe eines Spielplatzes. Die Dimension der Vorwürfe wurde den Ermittlern offenbar erst nach und nach bekannt, vor allem durch die Aussagen der Kinder. Mehrere sollen in den ersten Vernehmungen noch bestritten haben, dass Mario S. sie missbraucht hat. Erst nach dessen Verhaftung im Januar dieses Jahres haben sie ihn dann beschuldigt. Das wurde Reportern von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung auch im Gespräch mit Opferfamilien bestätigt. Eine Mutter beschrieb, dass sich ihr Kind erst nach der Festnahme getraut habe zu reden. Damals im Januar soll sich Mario S. gegenüber der Polizei deutlich von dem Mann distanziert haben, der bisher als Haupttäter im Fall Lüchte galt, Andreas V. Von dessen mutmaßlichen Taten will er nichts gewusst haben. Die Ermittler haben aber offenbar Chats gefunden, die etwas anderes nahelegen. Darin sollen die beiden Männer sexuelle Handlungen mit Kindern thematisiert haben. Der Anwalt von Mario S. hält seinen Mandanten zwar nicht für den Hauptinitiator des Missbrauchs, er rät ihm aber zu einem Geständnis.
Bei 162 Taten sollte der richtige Weg sein, sich hier zu offenbaren gegenüber der Justiz, um gegebenenfalls im Wege eines weitreichenden Geständnisses die Sache vielleicht für sich selber persönlich auch gut zu verarbeiten und dann eben den Opfern hier zu ersparen, das Ganze noch einmal durchleben zu müssen, was sie schon durchlebt haben.
Eines der Opfer könnte inzwischen selbst zum Täter geworden sein, ein heute 16-Jähriger. Er sitzt in einem anderen Verfahren in Untersuchungshaft, weil auch er Kinder missbraucht haben soll. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hatte es in früheren Jahren schon zweimal Anzeigen gegen Mario S. gegeben, in den Jahren 2004 und 2013. Demnach hatte die Staatsanwaltschaft Paderborn die Verfahren jeweils eingestellt. Auch einem Jugendamt soll Mario S. aufgefallen sein, im benachbarten Kreis Höxter. Das Jugendamt soll eine Mutter angewiesen haben, ihr Kind nicht mit Mario S. alleine zu lassen. Die Kreisverwaltung Höxter wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern.
Arne Hell war das für WDR 5 und NDR Info. Wie gut, dass die Bremer geduldige Menschen sind. Das amtliche Endergebnis der Bürgerschaftswahl vom Sonntag wird nämlich erst morgen bekannt gegeben. Die Verantwortlichen sagen, ja, das Wahlrecht in Bremen ist kompliziert, die Wahlbeteiligung war ungewöhnlich hoch. Aber die bisher vorliegenden Hochrechnungen sind so präzise, dass man mit ihnen arbeiten kann. Für die Bremer Politiker heißt das, seit heute geht es Schlag auf Schlag. CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke führen Sondierungsgespräche, um einen neuen Senat zu bilden, wohlgemerkt in unterschiedlichen Farbkombinationen. Volkert Lenz.
Am Mittag gab es erste Sondierungsgespräche mit Vertretern von CDU und Grünen. Die Verhandlungen endeten nach mehr als 3 Stunden. Über welche Inhalte gesprochen wurde, wollte keiner der Beteiligten verraten. Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schäfer kommentierte aber, man habe in freundlicher und konstruktiver Atmosphäre zusammengesessen. Der CDU-Anwärter auf das Bremer Bürgermeisteramt, Carsten Meyer-Heder, sagte, man sei gemeinsam Listen durchgegangen, wo es Gemeinsamkeiten gibt und wo nicht. Ansonsten sei Stillschweigen über die Gespräche vereinbart worden. Die Bremer CDU strebt ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP an und will am Freitag auch mit den Liberalen sondieren. Bei der Landtagswahl am Sonntag war die Union erstmals stärkste Kraft geworden, vor der SPD, die im Zwei-Städte-Staat seit über 70 Jahren regiert hatte. Die Sozialdemokraten haben angekündigt, trotzdem ein rot-grün-rotes Bündnis mit Grünen und der Linken anzustreben. Auch die SPD wird morgen in der Grünen-Zentrale antanzen. Daraus sei keine Symbolik abzulesen, beschwichtigten die Grünen. Klar ist aber, sie sind der Schlüssel bei der Regierungsbildung in Bremen und können sich aussuchen, wem sie auf den Chefsessel im Rathaus verhelfen wollen. Die Verhandlungen heute waren erst der Auftakt zu 5 weiteren Sondierungsgesprächen noch vor dem Wochenende.
Und dann berichtet das Echo des Tages wieder. Wow, was war das für ein Tag gestern auf den deutschen Nordseeinseln? 13, 14 Stunden Sonnenschein. Heute ist es so ähnlich in Nordrhein-Westfalen und Norddeutschland, nach dem, was wir wissen. Und das mit der Sonne, das wird sich wiederholen. Laut Wetterbericht macht der Sonntag seinem Namen alle Ehre, mit Temperaturen von bis zu 31 Grad und Sonne ohne Ende. So weit, so schön, so frühsommerlich. Diese Sonneneinstrahlung hat allerdings auch eine Kehrseite. Die UV-Strahlung nimmt zu. Heute hat die Techniker-Krankenkasse vor den Gefahren gewarnt und gesagt, Hautkrebs durch UV-Strahlung kommt auch in Deutschland viel zu oft vor. Jens Baas ist Vorstandsvorsitzender der Technikerkasse.
Es ist nämlich keineswegs ein Thema, was irgendwie vom Tisch ist. Man hat manchmal den Eindruck, das ist ja irgendwie gelöst und kein Problem mehr. Ist aber nach wie vor so, dass ungefähr 250.000 Menschen jedes Jahr neu an Hautkrebs erkranken.
Jeder 7. davon an schwarzem Hautkrebs. Der ist besonders gefährlich und führt, wenn man ihn nicht früh genug erkennt, oft zum Tod. Im Alter von 75 bis 79 Jahren erkranken besonders viele Menschen an schwarzem Hautkrebs. Was auch daran liegt, dass der Krebs 20 bis 30 Jahre braucht, um sich zu entwickeln. Bis 2011 betrug die Lebenserwartung für Patienten mit schwarzem Hautkrebs im Endstadium nur 7 bis 9 Monate. Heute leben sie deutlich länger, sagt Christopher Gebhardt, Oberarzt am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Durch Einführung neuer Therapien wurde das auf über 2, 3 und mehr Jahre verlängert. Und das liegt vor allem an der Entdeckung dieser beiden Männer, die mit dem Nobelpreis im letzten Jahr ausgezeichnet wurden. Nobelpreis für Medizin, Tasuku Honcho und James Allison.
Sie haben die Immuntherapie entdeckt, bei der das körpereigene Immunsystem die Krebszellen bekämpft. Dadurch lässt sich der weit fortgeschrittene Krebs zwar verlangsamen, aber nicht heilen. Wenn Hautkrebs dagegen früh erkannt wird, lässt er sich gut heilen. Deswegen sei es besonders wichtig, regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, sagt Gerd Läske, Apotheker und Professor an der Universität Bremen.
Das heißt, zu schauen, wie sieht es denn aus mit meinem Muttermal? Das habe ich schon immer, aber möglicherweise versteckt sich da dahinter irgendetwas. Und wenn man auffällige Hautstellen hat, dann sollten die auch entfernt werden und sehr frühzeitig entfernt werden, was überhaupt kein Kunststück heute ist.
Ab dem 35. Lebensjahr zahlen die gesetzlichen Krankenkassen solche Hautkrebs-Screenings. Alle 2 Jahre kann man sich beim Hautarzt oder Hausarzt durchchecken lassen. Das tun aber erschreckend wenige, sagt Jens Baas von der TK.
Ungefähr 20% der Versicherten gehen nur zur Hautkrebsfürsorge, obwohl diese Vorsorge nicht wehtut, keine irgendwie invasives Verfahren ist. Einfach der Hautarzt schaut sich eben erstmal die Haut an. Von daher sollte man meinen, macht das doch. Trotzdem ist die Anspruchnahme relativ gering.
Noch wichtiger als frühzeitige Untersuchungen ist aber, dass man sich vor UV-Strahlung schützt. Und gerade bei Kindern, deren Haut empfindlicher ist, besonders auf den Sonnenschutz achtet, sagt Jens Baas.
Jeder von uns hat auch sicher diese Bilder vor Augen an irgendwelchen Stränden mit knackig rot verbrannten kleinen Kindern. Da müsste man in der Tat den Eltern sagen, was du da gerade tust, ist, du legst den Tumor, den dein Kind dann irgendwann in 30, 40, 50 Jahren vielleicht haben wird. Du begehst eine Körperverletzung an deinem eigenen Kind.
Wer starke Sonneneinstrahlung vermeidet und Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor nutzt, kann das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, deutlich verringern.
1A-Tipps von Roswitha Böhm. Zum Schluss zu Niki Lauda. Vor 9 Tagen ist er in Zürich gestorben. Der Rennfahrer, Unternehmer und Pilot wurde 70 Jahre alt. Seine Heimat Österreich hat heute Abschied genommen von ihm. Heute wurde Lauda als erster Sportler im Wiener Stephansdom aufgebahrt. Danach gab es im Dom ein Requiem mit Ehrengästen, ehe Lauda dann im engsten Familienkreis bestattet wurde. Robert Waldmüller mit einem Stimmungsbild aus Wien.
Die Glocken des Stephansdoms läuten, vor der Kirche warten tausende Menschen im Regen, die alle Niki Lauda noch die letzte Ehre erweisen wollen. In der Mitte der Kirche steht der schlichte Sarg, darauf der rote Rennfahrerhelm und ein Lorbeerkranz. Dompfarrer Toni Faber.
Wir nehmen alle Abschied hier im Dom von allen, von unserem Niki Lauda. Seine sterblichen Überreste haben wir im Sarg aufgebahrt im Zentrum des Domes. Mit dem Lorbeerkranz, dem Siegeskranz, mit dem Rennfahrerhelm von euch.
Unzählige Menschen sind gekommen, um noch einmal Abschied nehmen zu können von der österreichischen Rennfahrerlegende Niki Lauda. Geduldig harren sie in der nicht enden wollenden Schlange aus, zum Teil im Ferrari-Dress oder in der Lauda-Ehrmontur. Sie alle wollen noch einmal einen Blick werfen auf den Sarg und das Foto ihres großen Vorbilds.
Weil das noch ein richtiges Idol von Österreich ist. Und dafür bin ich da hergegangen. Aber wirklich ein toller Mensch.
Er hat so viel für Österreich getan, das ist ein Wahnsinn, wirklich. Er war ein super Mensch. Die ganzen Siege, die er gemacht hat, er hat sogar sein Leben riskiert für das alles. Ne?
Er war ein harter, aber ein weiches Herz. Also sehr zugänglich, sehr, sehr nett.
Zum Requiem am Nachmittag kamen 300 Ehrengäste in den Stephansdom, darunter auch zahlreiche Prominente aus dem In- und Ausland. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte Lauda in seiner Ansprache als großen Österreicher. Abschied nehmen ist immer schmerzvoll. Der Abschied von Niki Lauda tut besonders weh, so Van der Bellen wörtlich. Kameras und Mikrofone waren bei der Trauerfeier nicht zugelassen. Ex-Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger, der Schauspieler Arnold Schwarzenegger und Ex-Kanzler Sebastian Kurz hoben bei der Trauerfeier Laudas Mut, seine Stärke, seine Willenskraft und seine schonungslose Ehrlichkeit hervor. Auch die Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Jackie Stewart und Nico Rosberg erwiesen ihm die letzte Ehre. Für sie, wie die Fans, bleibt der Österreicher eine Rennsportlegende.
Niki Lauda war natürlich eine Persönlichkeit und ich bin extra aus Deutschland gekommen. Ja, es war ein ganz großer im Motorsport und es war mir eine Ehre, jetzt einfach hier zu sein, um ihn nochmal hier zu sehen.
Ich finde es toll, was er alles durchgemacht hat und trotzdem so eine gute Einstellung noch immer behält.
Die Beisetzung Lauders fand am Nachmittag im engsten Familienkreis statt. Der dreifache Formel-1-Weltmeister wird in seinem geliebten Rennanzug beerdigt. Das Angebot der Stadt Wien für ein Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof hatte die Familie abgelehnt. Trotzdem werden Fans und Bewunderer ihren Niki Nationale noch lange im Gedächtnis behalten.
Das war das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.